Wir wollen Worte aus dem zweiten Buch der Könige betrachten. Dort heißt es im Kapitel 5: Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Abram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen, weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde der ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram: Geh, zieh hin, und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel, und der Brief lautete so: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte: Bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte: Siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Seite schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Parba, die Flüsse Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten: Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du sie nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat: Bade, und du wirst rein sein? Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihn und sagte: Siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Warum beschäftigen wir uns mit einem Geschehen, das fast 3000 Jahre zurückliegt und keine sichtbare Bedeutung für den Ablauf der Geschichte hat. Wir beschäftigen uns damit, weil diese Begebenheit Gott wichtig genug war, um sie uns in seinem Wort zu übermitteln. Dieser Bericht ist ein Teil der Bibel, in der sich Gott uns Menschen vorstellt, der Bibel, in der sich Gott uns Menschen offenbart. Es geht also nicht darum, unsere Allgemeinbildung auf dem Gebiet der Geschichte zu erweitern, sondern wenn wir uns mit diesem Text beschäftigen, dann geht es um die für uns Menschen lebenswichtige Frage, mit welchem Gott, mit was für einem Gott habe ich es zu tun? Und wir sehen gleich, es ist ein Gott, der nicht nur Menschen seines Volkes hilft. Es ist ein Gott, bei dem nicht nur Menschen, die zu einer Kirche oder zu einer Gemeinde gehören, Hilfe finden, sondern bei ihm ist Hilfe für alle Menschen. Und wir sehen auch, dass Gott rettet, dass er hilft, aber so, wie er will, wie er es für richtig hält und nicht, wie wir es für angebracht halten. Naaman wird uns hier geschildert als ein angesehener Mann. Er war angesehen, er war erfolgreich, angesehen bei seinem Vorgesetzten, bei seinem König. Aber er war auch geachtet und beliebt bei den Menschen, die für ihn arbeiteten, bei den Menschen, die von ihm abhängig waren. Das wird ganz deutlich darin, dass wir sehen, dass sich das Mädchen aus Israel, die Dienerin seiner Frau, einfach sorgte um seine Gesundheit und es wagte, das Risiko einging, ihm Hilfe anzubieten, ihm Hilfe zu verheißen durch einen Mann Gottes, einen Propheten in Israel. Wir können uns vielleicht ausmalen, was passiert wäre, wenn sich Naaman aufgemacht hätte, zu diesem Mann zu gehen und das Ganze nicht geholfen hätte. Aber auch dann heißt es, dass seine Diener ihn bitten, doch diese einzige Chance zu nutzen, wieder gesund zu werden. Naaman war ein Mann, der uns als ganz positive Gestalt geschildert wird. Er war aber auch ein Mann, der nicht zu dem Volk Israel gehörte. Ein Mann, der nicht um den Gott wusste, dem er sein Leben verdankte und der auch einmal Rechenschaft fordern wird von ihm über das, was er aus seinem Leben gemacht hat. Naaman war ein erfolgreicher Mann. Er hatte aber trotz Erfolg, trotz Ansehen und Reichtum sich Redlichkeit bewahrt. Er war ein anständiger Mann. Wir wollen dankbar sein, dass es auch heute noch Menschen gibt, die in diesem Sinne redlich und anständig sind. Auch wenn oft so geredet wird, als gäbe es so etwas unter den Menschen der heutigen Zeit und erst recht unter den Menschen, die in Politik und Wirtschaft Verantwortung tragen, überhaupt nicht mehr. Es gibt sie auch heute noch und wir wollen dafür dankbar sein. Und wenn du zu denen gehörst, die sich in diesem Sinne Redlichkeit bewahrt haben, dann ist dieser Text heute ganz besonders auch an dich gerichtet. Naaman war aber, auch wenn er ein redlicher Mann war, verstrickt in die Streitigkeiten zwischen den Menschen. Er war ein Kriegsmann. Und er war auch verstrickt in Menschenraub. Wir wissen nicht, ob es ein eigener Feldzug war, bei dem er das Mädchen aus Israel geraubt hat. Aber er war verstrickt, auch schon dann, wenn er dieses Mädchen für seine Frau erworben und gekauft hat. Auch wir heute, auch wir Anständigen ziehen Nutzen davon, dass andere Menschen in den Kaffeeplantagen oder dort, wo Südfrüchte geerntet werden, mit einem ganz geringen Lohn auskommen müssen. Und es ist unser Bedarf an Öl. Es ist der Kauf und Gebrauch von Öl, von Benzin, auch von den anständigen Menschen der entwickelten Länder, die vermutlich auch dazu geführt haben, dass es Krieg im Irak gab und gibt. Wir, auch wir anständigen Menschen, sind verstrickt in das Böse dieser Welt. Und nur so wird es verständlich, dass in der Bibel auf der einen Seite von Menschen und Taten geredet wird, die nach den Herzen Gottes sind, und es auf der anderen Seite auch heißt, sie sind alle abgewichen, abgewichen von dem Weg, den Gott für gut hält. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Sie alle sind untauglich vor Gott. Naaman konnte darum nicht wissen. Er wusste das nicht. Aber das ändert nichts an der Realität, dass es so ist und dass es auch bei uns, auch bei den anständigen und redlichen Menschen so ist, dass wir verstrickt sind in das Böse. Die Bibel beschreibt es einmal so, sie alle sind unter der Sünde und stehen damit unter dem Gericht, unter dem Zorn Gottes. Naaman konnte das nicht sehen. Aber was er sah, das war eine Veränderung an seiner Haut, von der er wusste, das ist der Anfang vom Ende. Von dem er wusste, es ist der Aussatz, der unweigerlich zum Tod führt, der aber schon vorher dazu führen wird, dass meine gesellschaftliche Stellung, dass meine gesellschaftlichen Kontakte abbrechen werden. Er sah eine unsichere, aber furchtbare Zukunft vor sich. In dieser Situation hört er von dem Mann Gottes in Samaria. Er hört es von seiner Frau, die es von ihrer Dienerin erfahren hatte. Wir wissen auch heute, wie oft Menschen in aussichtslosen Situationen nach jedem Strohhalm greifen und sich an Dinge klammern, die sie in gesundem Zustand für absurd, für unsinnig gehalten hätte. Vielleicht steckt auch das hier mit darin, wenn der Naaman auf diese Nachricht hin mit großem Gefolge nach Samaria zieht. Er hat sich offensichtlich nicht näher erkundigt, wo dieser Mann zu finden sei, weil er es für selbstverständlich hielt, dass ein solcher Mann, der über diese Kraft verfügt, diese Krankheit zu heilen, die eine Geißel im vorderen Orient war, dass er nur am Hofe des Königs zu finden sein wird. Und er kommt dorthin und muss feststellen, dass der König von Israel von einem Mann, der so helfen kann, nichts weiß. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass eventuell Elisa, den er ja kannte, über solche Kraft verfügen könne. Und es ist ganz vernünftig, wenn er zu dem Schluss kommt, das Ganze kann nur inszeniert sein, weil der König von Aram Krieg mit mir sucht. Als Elisa davon hört, meldet er sich von sich aus und sagt, der Mann möge zu ihm kommen. Und Naaman macht sich nun auf, um Elisa aufzusuchen. Und er kommt vor sein Haus. Und was geschieht? Elisa kommt gar nicht selber heraus, sondern er schickt einfach einen Boten. Und dieser Boten sagt ihm, gehe hin in den Jordan und bade dich dort. Er sagt allerdings auch, dass das sicher zur Heilung führt. Naaman ist zornig. Er ist empört über ein solches Verhalten. Und das ist eigentlich auch verständlich. Wenn ich in ein Ministerium vorspreche und der Minister schickt mir dann einen Beamten, einen seiner Beamten, dann ist das für mich keine Demütigung, kein Affront. Aber hier ist es eine ganz andere Situation. Der Naaman kommt gewissermaßen als Repräsentant eines anderen Volkes. Und er ist es seit jeher nicht anders gewöhnt, als dass Menschen sich fast umbringen möchten für ihn. Er muss es als Beleidigung, als Affront auffassen, wenn er so behandelt wird. Und auch wir möchten dem Elisa sagen, so kannst du das doch nicht machen. Das gehört sich einfach nicht. Das ist eine Kränkung für den Betreffenden. Und das kann deshalb auch nicht im Sinne Gottes sein. Gott weist aber Elisa an, so zu handeln, so zu reagieren. Es ist auch verständlich, dass Naaman sagt, baden kann ich auch in den Flüssen von Damaskus. Und er hat ja insofern recht, es ist ja nicht das Baden im Jordan an sich, was da heilt. Wenn es so wäre, dann hätte sich das damals im Orient sehr bald rumgesprochen als ein gutes Heilmittel und es würde sicher auch heute noch genutzt werden. Nein, das Wasser des Jordan, das einfache Baden im Jordan das ist nicht das Mittel der Heilung. Und so überlegt er eigentlich ganz vernünftig, lass es sein. Es sind schließlich seine Knechte, die ihn dann überreden, in Anbetracht seiner Situation und in Anbetracht der Dinge, die er ja alle schon unternommen hat, doch nun nicht aufzugeben, sondern einfach das einmal zu versuchen. Zu versuchen, nach dem Wort des Propheten, des Mannes Gottes zu handeln. Und er tut es. Und dann, nachdem er siebenmal untergetaucht im Jordan war, da heißt es, da stieg er hinab und tauchte im Jordan siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Was hier mit dem Mann geschah, das geht weit über das Verschwinden der Krankheit hinaus. Der Mann wurde geändert. Und das wird deutlich, wenn er dann umkehrt, um Elisa zu danken. Dann sagt er nämlich, ohne dass er eigentlich die Krankheit erwähnt, dieses Wunder der Heilung, weil es ihm viel wichtiger ist, sagt er nur, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Er hat erkannt, was auch wir vorhin gesungen haben, was auch wir bezeugen möchten, das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das hat er kennengelernt und das hat ihn geändert. Er ist nun nicht nur befreit von der Krankheit, sondern er ist rein. Er, der erst mit vielen Hemmnissen und mit vielen Überwindungen letzten Endes dazu geführt wurde, nach dem Wort des Propheten zu handeln, der glaubte nun selbst an Gott und vertraute auf Gott. Nicht, weil er nun vielleicht noch edler, noch besser leben würde als bisher, sondern weil er auf Gott vertraut und Gott glaubt. Deshalb gilt er vor Gott als gerechtfertigt, als wirklich geheilt. Gott ist auch heute noch für Menschen Retter und Helfer und auch für Menschen, die nicht aus einer christlichen Familie kommen. Bei ihm ist Rettung und Hilfe. Wie das Mädchen aus Israel damals auf den Propheten Elisa verwies, so dürfen wir heute auf Jesus Christus als den Retter erweisen. Er ist der Weg, auf den Gott auch heute noch hilft, denen, die einfach ihre Schuld vor Augen sehen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Aber er will auch für die da sein, die im Leben, in ihrem Leben mehr Gutes als Böses sehen, weil auch sie vor Gott nicht bestehen können. Jesus Christus ist der Weg, Gott hat Jesus Christus in diese Welt gesandt, dass er unsere Schuld auf sich nimmt und für unser Versagen am Kreuz büßt. Wer an diesen Jesus glaubt, wer das, was er getan hat, als auch für sich gültig annimmt und zugreift, der ist bei Gott gerechtfertigt. Jesus Christus ist der Weg. Und wie das Mädchen von Israel damals auf den Propheten Elisa hinwies, so möchten wir heute auf Jesus Christus verweisen. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst dich versöhnen mit Gott. Wenn auch diesen Weg, den Gott zeigt, wenn auch dieser Weg für unsere vernünftigen Überlegungen nicht sehr einsichtig ist, es ist der einzige Weg und deshalb werben wir für diesen Christus. Amen.